Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Hallo, guten Tag. Heute nicht nur mit mir, sondern mit Miriam C., mit Florian Felix Wey und mit Maike Albart. Grüße euch, hallo.
Hallo. Hallo, Christian.
Hallo.
Ihr seid Kolleginnen und Kollegen aus dem Literaturteam. Und Maike, ich fange mal mit dir an. Du bist Literaturkritikerin, Moderatorin im Deutschlandfunk, bist selbst Sachbuchautorin und ich bin ja froh, dass du hier bist. Du warst ganz schön unter Beschlag oder du bist mit deinem aktuellen Buch jetzt so gerade fertig?
Ja, ich will morgen das Manuskript abgeben und dann kommt noch das Lektorat. Und jetzt ist der gefährliche Moment, in dem man nachts hochschreckt und denkt, ich habe dies vergessen und stimmt eigentlich das? Aber es ist auch ein ganz wunderbarer Moment, weil es so eine Mischung aus Hysterie und Euphorie ist. Also mir gefällt es sehr gut, dann ist es fast fertig.
Und ich bin sehr happy, dass du es dann hier zu uns hergeschafft hast. Ich verrate jetzt nicht ganz genau, aber so ein bisschen, du schreibst da über Neapel und über Literatur. Wenn du selber schreibst und wenn du beruflich über Bücher arbeitest als Journalistin, sind das eigentlich so die gleichen Themen, die dich da interessieren?
Ja, aber ich denke, beruflich ist es dann so, dass mein Spektrum noch breiter gefächert ist. Da habe ich dann manchmal auch Lust auf ein Gegengewicht und auf etwas ganz anderes. Das trifft allerdings heute auf das, was ich mitgebracht habe, gar nicht zu.
Ah, du wirst was aus Italien mit dabei haben. Da bin ich ja mal gespannt. Florian Felix Wey ist auch bei uns, langjähriger Kritiker, genauso wie Maike Albart. Er ist auch Moderator hier in der Lesart, auch Autor von Büchern. Wie ist das bei dir? Decken sich berufliche, private und als Autor die Themen, die dich da interessieren?
Nee, die decken sich überhaupt nicht. Also du hast unterschlagen, deswegen sage ich es gleich, da hängt mein Buch nämlich auch mit zusammen. Die letzten Wochen habe ich an einem Feature gearbeitet, weil ich die große Ehre habe, eine sehr traditionelle Feature-Reihe im Deutschlandfunk sozusagen die Tür zu machen. Am 30.06. ist zum letzten Mal Freistil im Deutschlandfunk und ich mache die Kunst des Abgangs.
Sehr schön.
So, und dazu verrate ich jetzt nicht viel mehr, weil mein Buch damit zu tun hat. Das habe ich eben genau dafür gelesen und entdeckt und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt auch nochmal ins Rampenlicht stellen.
Gut, ich bin auf den Abgang gespannt. Mich selbst interessieren ja eigentlich so alle Bücher, Sachbücher so rund um alles, was gesellschaftspolitisch relevant ist. Darüber spreche ich dann hier in der Lesart, führe Interviews, das macht mir sehr viel Spaß und ehrlich gesagt, ich bin damit auch sehr zufrieden und muss gar keine Bücher selber schreiben. Ich bewundere das sehr, aber mir würde der Atem dafür fehlen. Miriam C., hast du ein geheimes Buch in petto, von dem ich noch nichts weiß, dass du schreibst?
Dass ich schreibe tatsächlich nicht. Ich habe meine Dissertation veröffentlicht oder
Glückwunsch.
Noch nicht so lange her, aber das, da habe ich schon ein paar Jahre dran gesessen.
Muss jetzt nicht direkt das nächste Buch sein. Ja. Du bist hier Literaturkollegin, auch Literaturkritikerin, Redakteurin, auch Moderatorin hier in der Lesart. Du hattest schon den Juryvorsitz Deutscher Buchpreis inne, also bist da auch eine wichtige Figur. Wenn ich dich jetzt so fragen würde nach Themen, würdest du dann gleich als erstes sagen, das ist eigentlich bei Belletristik eine blöde Frage. Wer Romane nach Themen abklappert, geht schon mal sowieso falsch ran?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich finde das gar nicht so schlimm, wenn man sich auch für Themen interessiert und themenzentriert liest. Kann auch sich für bestimmte AutorInnen interessieren und so dann irgendwie auswählen. Ich suche auch total gern absolut abseitige Dinge aus und lese dann gern die neuesten Romantasy-Schinken oder die neuesten Thriller, die neuesten Krimis. Manches davon, da entwickle ich dann so ein Hate-Reading und hasse es schon so ein bisschen, während ich es lese. Aber manches überrascht mich dann auch und denke ich so, ach, das ist ja ganz interessant jetzt hier auf dem Liegestuhl im Garten.
Dann haben wir vielleicht was zum Abgang von Florian und von dir, was Abseitiges gleich. Wir kommen hier so einmal im Monat zusammen im Team und reden eben, deswegen habe ich so nach euren privaten Interessen gefragt, reden dann über Bücher, die nicht so unsere berufliche Pflichtlektüre sind, sondern über die Bücher, die wir gerade privat lesen. Was uns gerade begeistert, aber vielleicht auch Bücher, die uns einfach gerade beschäftigen oder die uns zum Nachdenken gebracht haben. Der Clou ist, ich habe keine Ahnung, welche Bücher ihr dabei habt. Ihr wisst wiederum nicht, was ich dabei habe. Und wir wissen auch noch gar nicht, in welcher Reihenfolge wir jetzt gleich unsere Bücher vorstellen. Deswegen, ihr kennt das, habe ich Papierkügelchen gebastelt, habe da Zahlen reingeschrieben. Die werfe ich euch gut gemischt zu. Oh, entschuldige, Miriam, da hätte ich Weißwein werfen müssen. Und ihr verratet mir bitte, welche Nummer ihr habt.
Ich bin tatsächlich die Erste.
Maike Albart die Erste.
Ich bin der Zweite.
Florian Felix Wey die Zwei.
Ich habe die Nummer 3.
Miriam C. die 3 und ich, Christian Raphansel, habe die 4 gezogen. Maike Albart, du darfst als Erste erzählen, was dich gerade begeistert. Was hast du uns mitgebracht?
Ich habe das Buch mitgebracht einer amerikanischen Historikerin. Sie heißt Victoria De Grazia. Der Name verrät schon, dass sie einen sizilianischen Großvater hat. Der perfekte Faschist lautet der Titel. Eine Geschichte von Liebe, Macht und Gewalt. Ich habe es zwischendurch ein bisschen verflucht, weil ich mitten in der Arbeit an meinen eigenen Dingen dann auf einmal so ein dickes Buch lesen musste.
Das hat 500 oder wie viel sind das?
Ja, genau. Es sind also mit Anmerkungen 500 Seiten, aber die sind so eng bedruckt, dass es in Wirklichkeit eher 800 sind. Es ist aber ein so spannendes Buch, dass man lesen kann wie einen Roman oder wie einen Krimi. Und deswegen habe ich es dann fast gar nicht gemerkt. Man gleitet da widerstandslos rein und hat auf der einen Seite mit einer unfassbar verrückten Ehegeschichte zu tun und gleichzeitig mit Zeitgeschichte, mit der Geschichte des italienischen Faschismus.
Ich habe im Hinterkopf, es ist die Geschichte einer Ehe, wo der Trauzeuge Mussolini war, richtig?
Was? Das war die große, glamouröse Eheschließung im Jahr 1926. Mussolini war Trauzeuge bei Attilio Teruzzi. Das war einer der Faschisten der ersten Stunde, Weltkriegsveteran. Und er hat eine jüdische New Yorkerin geheiratet, steinreich, Liliana Weinmann. Das war eine galizische Familie. Der Vater hatte mit dem Patent von elastischen Hosengürteln ein Vermögen gemacht. Und sie wollte Operndiva in Mailand werden und hat da alle Kraft drauf verwendet. Eine Frau, in Italien würde man sagen, un donnone, also so eine Matrone. Eigentlich würde man sofort damit assoziieren, Wagner-Sängerin. Aber sie hat nur ein paar Auftritte gehabt, die sehr erfolgreich waren. Sie wollte die kommende Diva werden und dann an der Met reüssieren. Und stattdessen lief ihr dieser Teruzzi über den Weg, der deutlich älter war schon damals. Sie war Anfang 20. Er hatte eben im Ersten Weltkrieg seine Meriten verdient und war dann in der faschistischen Partei als Mann der ersten Stunde aufgestiegen. Das war das Moderne damals und das Faszinierende auch für Kleinbürger, dass sie in dieser neuen, von Mussolini gegründeten faschistischen Partei über Nacht zu ganz erfolgreichen Männern des Regimes werden konnten.
Dass das jetzt eine Ehe mit einer jüdischen Sängerin ist, das wirkt ja aus heutiger Sicht völlig absurd. Erschien das damals gar nicht absurd?
Nein, Mussolinis engste Vertraute. Genau, er hatte Margherita Sarfatti als seine Geliebte, die auch dann in diesem Umfeld agiert hat. Das spielte damals keine Rolle. Mit den Rassengesetzen wurde es schwieriger. Aber der Clou an diesem Buch ist, dass die Ehe zerbricht, und zwar schon nach 3 Jahren. Und zwar hat dann dieser Teruzzi, der war in Afrika, heute ist es Libyen, Kyrenaika, und dieses Paar wurde wie ein Königspaar gefeiert dort und hat auch dementsprechend gelebt. Diese Liliana hat mit allen wichtigen Leuten Freundschaften, Bündnisse geschlossen und hat Teruzzi auch zu einem unfassbaren Standing verholfen. Mhm. Aber er hat dann, als sie nach Amerika fuhr, für einen längeren Zeitraum, irgendwelche Briefe von ihr entdeckt, alte, die ihm zugespielt wurden. Also eine wahnsinnige Intrige. Und angeblich habe sie ein Verhältnis mit ihrem Manager gehabt und sei nicht unberührt in die Ehe gegangen. Er hatte natürlich pausenlos irgendwelche Affären, wie sich das gehörte.
Aber
für einen
italienischen
Faschisten. Natürlich, das gehörte zum guten Ton. Die Schwiegermutter hat immer nur gesagt, naja, ihr müsst jetzt bald ein Kind bekommen, dann gibt sich das schon. Und diese arme Liliana bekam dann in New York, wo sie gerade ihren Pass verlängern wollte, ein Telegramm von ihm, die Ehe sei beendet. Aber die Ehe, die vor dem Vatikan ja geschlossen wurde, durfte in Italien nur vom Vatikan auch wieder aufgelöst werden.
Dass sie überhaupt aufgelöst werden durfte, ist ja schon mal erstaunlich.
Das passierte auch nicht, weil Liliana nicht wollte.
Ah, ja.
Und dann gab es also einen antisemitischen Prozess, der unfassbar ist und eben auch wieder eine Aussage über die Zeitgeschichte. Ja. Also mich hat das in vielerlei Hinsicht unglaublich fasziniert.
Klingt ein bisschen nach italienischer Oper, ne? Könnte man fast eine draus machen.
Das war auch so, dass diese Liliana mit ihrem Manager immer eigentlich Versatzstücke von Opern auch in den Briefen gewechselt hat. Und das führte zu den Missverständnissen auf der Seite ihres Ehemannes. Sie habe eine Affäre gehabt. Ja, ja. Und es gab also da auch lauter subalterne Gestalten, die sich eingemischt gemischt haben. Jeder wollte irgendwie profitieren von ihm oder von ihr. Und er wurde dann auch wirklich noch ein ganz großer, wichtiger Star unter Mussolini. Aber es zeigt auch immer wieder die Erbärmlichkeit dieses Regimes und mit welchen Methoden da operiert wurde. Und dass zum Beispiel Mussolini in Amerika wahnsinnig bekannt und erfolgreich war, was auch mit diesen sehr reichen jüdischen New Yorkern zusammenhing. Also er war der Star des Moments. Die New York Times hat über diese Hochzeit berichtet und wurde gefeiert. Und vor allem hat Italien pausenlos riesige Kredite von der Wall Street bekommen. Also im Grunde genommen haben sie dieses faschistische Regime in den 20er Jahren absolut gestützt. Und das sind so hilfreiche Erkenntnisse über das Funktionieren einer Diktatur, dass ich das sehr, sehr bereichernd fand, dieses Buch zu lesen. Witzig ist es obendrein.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade ein paar Mal lachen müssen. Im Nachhinein tut mir das ja ehrlich gesagt ein bisschen leid, dass ich gelacht habe, weil die Geschichte ist ja eigentlich sehr furchtbar die ganze Zeit. Hochdramatisch und grauenhaft. Wie ist das Buch geschrieben? Du sagst doch, es ist auch witzig.
Es ist eine Historikerin, die große Fähigkeiten hat, im Erzählerischen die Dinge zu inszenieren. Und sie hat einen subtilen Humor, ohne den Grausamkeiten etwas zu nehmen. Also was in Afrika passiert, die ganzen Feldzüge gegen die Aufständischen, auch die Art und Weise, wie dann mit dieser antisemitischen Gesetzgebung, die über Deutschland nach Italien kam, umgegangen wurde. Das Perfide, das Abgründige, das kommt alles vor. Aber gleichzeitig gibt es dann immer so kleine Spitzen, dass Teruzzi mit den etwas dicklichen Söhnen von Mussolini zum Skiwettbewerb ins Piemont reisen musste. Also sie schafft es, dem auch immer wieder noch andere Facetten abzulauschen. Und das macht es so einprägsam. Und es ist im Grunde Mentalitätengeschichte, weil man auch etwas erfährt über den Umgang mit Sexualität, über den Umgang mit Geheimnissen, mit Privatleben, wie das alles inszeniert wurde. Also das hat mir unheimlich gut gefallen. Und die geschichtlichen Ereignisse prägen sich ganz anders ein, wenn sie mit einer persönlichen Geschichte verbunden sind.
Und so wie du es beschreibst, scheint das auch auf einer irren Quellenlage zu beruhen. Also diese Briefe hast du schon erwähnt, das liest man dann alles in dem Buch. Was hat sie da alles als Grundlage, als Materialgrundlage?
Sie hatte da sehr viel, weil beide begeisterte Briefschreiber waren. Also da gab es etliches. Und außerdem kennt sie sich in der ganzen Dokumentenlage dieser Zeit sehr gut aus. Und da hat sie dann auch immer wieder tolle Zitate von Mussolini, von anderen Hierarchen dieses Faschismus oder auch aus dem Heiligen Stuhl, die Gesetze, das kommt alles vor. Und dadurch ist es wie so ein Tableau mit ganz vielen verschiedenen funkelnden Steinen.
Ein funkelndes Buch. Also sagst du nochmal, wie heißt es, wer hat es geschrieben, wo bekommen wir es?
Victoria de Grazia, der perfekte Faschist, eine Geschichte von Liebe, Macht und Gewalt. Und übersetzt aus dem Amerikanischen hat es Michael Bischoff, erschienen bei Klaus Wagenbach, 512 Seiten, 38 Euro.
Das aktuelle Lieblingsbuch von Maike Albart und Florian Felix Wey. Du hast die Nummer 2 vorhin beim Auslosen gezogen. Was hast du uns mitgebracht?
Erstmal habe ich einen O-Ton mitgebracht, den spiele ich jetzt ein.
Wenn es eine Botschaft gibt in dem Buch, dann ist es folgende, dass die Antizipation auf diesen großen Abschied viel schlimmer war als die Transformation selbst. Als es dann vorbei war, war auch ein Teil Erleichterung dabei. Und ich war immer noch traurig, aber das Leben geht dann weiter und man passt sich an. Und jetzt ist es 2 Jahre her und mir geht's gut, ich bin noch am Leben. Ich sitze hier und alles ist okay.
Klingt dramatisch, ne? Habt ihr sie erkannt?
Anna Petkovic.
Das ist Anna, ich hab's genau gedacht, ja. Also Andrea Petkovic.
Sportlerin.
Eine Sportlerin, Tennisprofi, 17 Jahre lang Tennisprofi gewesen. Und wir haben, glaube ich, alle, würde ich mal jetzt unterstellen, ein gewisses Klischeebild über Sportler und Literatur vor Augen. Nämlich immer wenn ein Fußballer der Bundesliga mal mit einem Buch in der Hand erwischt wird, dann schreiben die Feuilletonisten Glossen. Ah, der liest ein Buch.
Also, was ziemlich unverschämt ist.
Was ziemlich unverschämt ist. Aber man assoziiert nicht automatisch, dass Sportler, obwohl sie viel Zeit haben, ne, viel reisen müssen, viel in Hotels sind und sowas, irgendwie einen Hang zur Literatur haben. Andrea Petkovic, jetzt Mitte 30, 36 ist sie, glaube ich.
Die beweist das Gegenteil.
Beweist das Gegenteil und zwar schon seit mehreren Jahren. Sie hat schon 2020 ein Erzählungsband geschrieben. Das waren allerdings auch keine richtigen Erzählungen. Und jetzt ist sie mit einem neuen Buch da. Und deswegen erzählte ich das vorhin mit der Kunst des Abgangs. So bin ich darauf gestoßen. Dieses neue Buch, das so den schönen Titel hat, Zeit, sich aus dem Staub zu machen. So bin ich drauf gekommen, dachte, da geht es um Abschied, da geht es um den Abgang und genau um das geht es, um den wahnsinnig schwierigen Abschied aus einem Leben. Also nicht nur einem Beruf, sondern einem Leben. Also man muss sich das so vorstellen.
Also nicht nur vom staubigen Ascheplatz.
Nein, nicht nur vom staubigen Ascheplatz, sondern von einem Jet-Set-Trubel, wo man das ganze Jahr über unterwegs ist, in Hotels rumfliegt, viel Geld verdient, aber trotzdem eigentlich, ja, wie soll man sagen, zum Fußvolk gehört. Also Andrea Petkovic war mal Weltranglisten 9. Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Tennis. Ich weiß nicht mal, was ein Tiebreak ist und sowas, aber diese Listenplatzierungen kommen nach unterschiedlichen hohen und niedrigen und mittleren Turnieren, die man gewonnen hat. Und man kann also auch ohne jemals einen großen Sieg gehabt zu haben, und das ist bei ihr so, sie hat nie ein Grand Slam Turnier gewonnen, aber sie hat es mal geschafft, in einem Jahr durch verschiedene Siege und Viertelfinalteilnahmen auf diesen Rang 9 zu kommen. Damit war sie sozusagen in Deutschland auch eine Legende. Aber eigentlich gehörte sie über 17 Jahre hinweg zu den Leuten, die man braucht, um diesen Turnierbetrieb überhaupt am Leben zu halten. Mhm. Weil man muss bitter. Ja Gegner haben. Mhm. Also, und das wirklich, was schon im ersten Buch eine Passage ist, die mich sehr beeindruckt hat, mir als Laie nicht klar war, es geht immer nur ums Verlieren. Also jeder Tennisprofi verliert andauernd. Das ist sozusagen das Geschäft, weil es ja ein K.O.-System ist. Zum Schluss ist ein einziger übrig, der nicht verloren hat, nach dem Ende eines solchen Turniers. Das heißt, sie schreibt, ich habe ungefähr 500 Wochen meines Lebens verloren.
Habe ich nie drüber nachgedacht, aber klar, das Treppchen wäre sinnlos, wenn unten keiner steht.
Ja? Genau, und das ist also eine Identität. Sie ist als junge Frau schon während der Schulzeit, auch als deutsche Meisterin. Also sie ist da reingewachsen, sie ist eine hervorragende Schülerin gewesen, hat ein Einser-Abitur gemacht, hätte natürlich auch ein anderes Leben führen können, aber klar, da steht da die Weltkarriere vor dir. Und dann hat sie das 17 Jahre gemacht, ist jetzt Mitte 30. Und es fängt so ab 30, Ende 2030, das beschreibt sie relativ gnadenlos, fängt es eben an, dass du merkst, da stehen jetzt die anderen 17, 18-Jährigen. Mhm. Und die warten nur darauf, dass du irgendeinen Fehler machst, ne? Dass du irgendwie nicht mehr kannst. Und du siehst, deine Tage sind gezählt, aber du beißt dich nochmal zusammen.
Ist es denn auch ein Buch über das Verhältnis, dass sie zu ihrem Körper hat, weil ja dann die Kräfte nachlässt.
Extremes Körperbuch, und das hat mich wirklich fasziniert. Und zwar, es ist strukturiert, also es hat keinen Gattungstitel, es ist kein Roman. Ich würde es ein Essay nennen. Also es ist natürlich in irgendeiner Weise auch autofiktionales Erzählen, wie man das heute macht. Aber eigentlich sind es ist in Monate gegliedert. Das sind aber 13 Monate, weil der September zweimal vorkommt. Und es sind auch nicht ein Jahr, sondern es gibt dann Rückblenden. Also ich glaube, der Juni bezieht sich dann auf das Jahr 2011, was ihr erfolgreichster Juni gewesen ist oder erfolgreichster Monat im Tennisspiel. Und mich hatte sie mit dem Monat April völlig sozusagen in der Hand. Da beschreibt sie ihre Menstruationsschwierigkeiten und wie man das Menstruationsschmerzen, wie man da Leistungssport treibt. Und das ist ein ganz großartiger Essay über 10, 12 Seiten. Auch wieder ein, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Ja, welche Benachteiligung, welche Benachteiligung schon in der Wertung von Frauen und Männern im Sport ist. Und dann hat sie eine gnadenlose Szene, wo sie schreibt, in Wimbledon, ne? In Wimbledon hatten die dann bis 2022 die absolute Pflicht, komplett in Weiß zu spielen. Mhm. Und sie sagte, das ist für uns natürlich eine Katastrophe, wenn wir gerade die Menstruation haben. Ja, also dann ziehe ich noch 3 Radlerhosen unter dem Rock irgendwie versteckt an, damit da nicht was passiert. Das beengt aber meine Bewegungsfreiheit. Und überhaupt ist es schon so, dass, also bei ihr ist es offensichtlich auch so, sie hat dann oft Migräne und solche Sachen. Auf diesem Level von Hochleistungssport genügt es ja, dass du morgens dir einen Finger schneidest und du hast einen schlechten Tag. Und spätestens ab diesem April war ich wirklich komplett von den Socken, weil sie auch sehr gut schreiben kann. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Sie ist eben auch eine Leserin, sie zitiert auch Literatur und sie hat eben offensichtlich ihre viele, viele Zeit, die sie sinnlos in Hotelzimmern in der Welt 17 Jahre verwohnt hat, hat sie auch genutzt, um sich literarisch zu bilden und hat mir auch im Interview erzählt, das war ja ein Interview-O-Ton, dass sie eben eigentlich immer schon geschrieben hat.
Das könnte man sehr bitter erzählen aus ihrer Perspektive, aber vielleicht auch humorvoll oder was für ein Tonfall schlägt sie an?
Also man hat es ja in dem O-Ton gehört, das endet mit dem Lachen. Mhm. Und das ist ein unglaublich positiver, fröhlicher Mensch, Andrea Petkovic. Wenn man der begegnet, dann wird man sofort angesteckt von diesem fröhlichen Wesen. Und
so unterhaltsam, schreibt sie auch.
Nicht wirklich. Sie schreibt auch tatsächlich über Altern, über Schmerz. Was für mich als 60-Jährigen natürlich ein ganz anderes Ding ist, als wenn eine 35-Jährige tiefsinnige Altersüberlegungen macht, die aber in ihrem Fall stimmen. Mhm. Weil sie eben an einem Punkt angekommen ist, wo ihr der Körper gnadenlos sagt, dieses Leben Leben ist vorbei. Dich schicken wir jetzt in Rente. Du musst dir was anderes überlegen. Was ich jetzt 30 Jahre später mir überlegen muss. Das macht sie schon. Das hat auch durchaus tiefe und tiefsinnige Züge. Aber es ist immer wieder auch ironisch geschildert. Es ist nicht weinerlich. Es ist wirklich eigentlich ein schöner, großer, langer Essay über die Probleme, Leistungssport als Identität gehabt zu haben.
Und ist es auch ein Buch über Abschied oder hast du was erfahren über einen würdevollen Abgang? Weil ich habe das Gefühl, sie hat es ja irgendwie total gut geschafft oder sie ist eigentlich nie abgegangen, sie ist sofort wieder aufgetreten als Autorin, als Fernsehmoderatorin.
Ich glaube, das ist sozusagen noch im Rahmen mit der Fernsehmoderation, was die üblichen Sportlerkarrieren sind. Du versuchst einfach das Feld zu wechseln, aber inhaltlich
manche
dabei
besser,
zu
manche besser, manche schlechter.
Nein, sie hat einen Treppenwitz da. Sie hat nämlich ihren Rückzug angekündigt und genau in der Woche, als sie das ankündigen wollte, hat Serena Williams auch ihren Rückzug auf denselben Termin bei US Open angekündigt. Und sie schreibt das sehr, sehr ironisch, sagte, also damit war natürlich, was soll ich, kleine Maus, da noch irgendwie hier, interessiert nicht mal die deutsche Sportpresse. Andererseits schreibt sie dann auch, das war für mich ein total großer Vorteil. Beide sind gescheitert in diesem US Open Turnier. Beide bei ihrem letzten Tennisspiel nicht bis zum Ziel gekommen. Aber sie sagt, der Druck von mir war einfach weg dadurch, weil der Fokus auf Serena Williams lag. Und sie schreibt dann natürlich diese Klassik, ja, was ist das neue Leben am nächsten Morgen? Und was eine ganz große Rolle spielt, ich kann essen, was ich will. Ich muss nicht mehr 8 Stunden schlafen, ich kann auch mal nur 5 Stunden schlafen und tanzen gehen vorher. Und sozusagen dieses wahnwitzige Korsett, das ist ja fast militärisch, ja, das da herrscht, wenn du da mitspielen willst, das fällt plötzlich ab, ja. Und da sagt sie, naja, ich bin Sportlerin in Rente.
Genau. Also woran ich noch festhänge, ist das mit der Körperpolitik. Das ist ja auch ein Spiegel dieses ganzen sportlichen Systems und im Grunde dieses Geschäftsmodells, dass der Körper so ausgequetscht
wird. Sie nennt das sogar, sie hat einen Begriff dafür, sie nennt das sportlichen Hyperkapitalismus. Und sie hat ja auch viele Verletzungen und schreibt dann eben, um im Volkswirtschaftsjargon zu bleiben, ich hatte kein Wirtschaftswachstum mehr erzielt, keine direkte Rezession, aber eine Stagnation. Also sie hat eben nach ihrem Höhepunkt sofort eine Verletzung gehabt. Und deswegen war dann eben auch mit Rang 9 quasi Schicht im Schacht. Und das reflektiert sie aber alles sehr gut. Gleichzeitig kann man davon ausgehen, ich weiß es nicht, aber man kann davon ausgehen, sie hat natürlich trotzdem nicht schlecht verdient. Und es war ein Beruf, den sie ausgeübt hat, der ihr vielleicht jetzt die Möglichkeit gibt, in einem künstlerischen Beruf eine Basis zu haben, wo andere noch kämpfen müssen.
Dann kann sie sich freuen, dass sie jetzt Zeit zum Essen hat und wir können uns freuen, dass sie Zeit zum Bücherschreiben hat. Florian, sagst du uns nochmal, wie heißt das Buch?
Wo kriegen wir es? Zeit, sich aus dem Staub zu machen, von Andrea Petkovic, ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen, 218 Seiten, 23 Euro.
Das Lieblingsbuch von Florian Felix Weil. Miriam C., was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einen Roman aus den USA mitgebracht. Der ist nicht nur da, sondern auch in Deutschland gerade, ich würde sagen, eines der meistbesprochenen Romane dieses Frühjahrs, weil er, glaube ich, eine Herausforderung angeht, vor der wir gerade bei ganz vielen Literaturklassikern stehen, nämlich wie gehen wir mit diskriminierender, wie gehen wir mit rassistischer Sprache um? Und dieser Roman findet da einen absolut originellen Weg oder einen originellen Angang zu dem Thema.
Gespannt.
Langer Teaser, ja. Die Rede ist von Percival Everetts Roman James. Das wird immer so tituliert als eine Neuerzählung. Ich würde eher sagen, eine Ergänzung zu Mark Twains Die Abenteuer des Huckleberry Finn, also diesem Weltklassiker von 1884. Und tatsächlich übernimmt Everett für sein Buch die meisten Figuren. Wir haben auch diese Rahmenhandlung von Mark Twain. Der Huckleberry Finn, ungefähr 13 Jahre alt, der flieht also vor seinem gewalttätigen, alkoholabhängigen Vater. Und gleichzeitig flieht also der Sklave Jim, weil er verkauft werden soll. Beide treffen sich zufällig und begeben sich dann zusammen auf eine Reise auf dem berühmten Floß, den Mississippi hinunter. Ja. Und der Name dieses Sklaves bei Mark Twain, Jim, ja, der ist bei Everett in Wirklichkeit, heißt er also James. Und James ist also bei Everett auch kein ungebildeter, abergläubischer, bei Twain ja auch so ein bisschen dümmlich dargestellter Diener, sondern James ist ein viel belesener, ein sehr selbstreflektierter und auch sehr selbstironischer Mensch, der sich dieser verschliffenen, oft ja so ein bisschen retardierend klingenden Sprache, die man bei Twain liest und aber auch bei Everett liest, nur bedient, weil es sozusagen eine geheime Absprache unter allen Sklaven gibt, sich extra dumm zu stellen vor den Weißen, ja, extra, sie nennen das so einen Sklavenfilter auf ihre Sprache zu legen, aha, weil sie einfach festgestellt haben, da in den Südstaaten 1830er, 40er Jahre, da kommen sie damit einfach besser weg. Und wenn sie dann unter sich sind, die Schwarzen, dann können sie auch ganz normal oder eloquent miteinander sprechen. Und das sozusagen nur so ein Clou, so eine Kleinigkeit eigentlich, die Everett verändert, genau, aber die ganze Geschichte natürlich verändert. Und davon gibt es irgendwie so ein paar Sachen, die diese Geschichte völlig auf den Kopf stellen, obwohl es eigentlich nur so ein Detail in der Urversion,
ja,
ist.
Ich denke gerade an American Fiction, wo es ja auch um einen schwarzen Autor geht, der hoch elaborierte Texte schreibt, die sich nicht richtig gut verkaufen, bis er dann mal so richtig klischeehafte, scheinbar schwarze Literatur schreibt und das zum Bestseller wird.
Und das ist eben auch eine Romanvorlage von Everett. Dieses Jahr 2024, das scheint sich so ein bisschen zum, ja, Percival Everett-Jahr aufzuschwelen. Ne? Er galt irgendwie so ein bisschen als Geheimtipp, glaube ich, auch in den USA. Deutschland ist ja auch noch gar nicht so lang so prominent, aber irgendwie auf einmal ist er überall unglaublich präsenter Autor gerade.
Hat er auch die Geschichte verändert oder sind das mehr so diese Randnuancen? Oder, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die Erzählung sich dann am Ende auch völlig in eine andere Richtung entwickelt?
Also er hat schon die Rahmenhandlung wirklich, wirklich beibehalten. Also das ist total lustig, weil wir dann eben auch die Figuren aus Mark Twain dann wieder treffen. Ne? Die Ganoven, dieser Herzog und König, wie sie da heißen, die dann die beiden so kennenlernen, von denen so ein bisschen ausgenutzt werden. James wird dann am Ende auch irgendwann verkauft, also gerät an so eine wirklich brutale Familie. Und so einzelne Abenteuer, die Huck dann so alleine erlebt sozusagen, die werden dann aber so ganz schnell abgehandelt. Und sie dann, ach, was hast du gemacht, ne, wenn sie sich dann mal verloren haben und so, ja, ich bin so in so eine Familienfehde reingeraten, die bei Mark Twain also ewig breit erzählt ist und hier dann so ein kurzer Nebensatz und so ist. Und aber tatsächlich sind die interessanteren Geschichten jetzt fast hier bei Everett natürlich die, die James alleine erlebt. So, ne? Und die sind natürlich ungleich brutaler als diese jungen Geschichte von Mark Twain. James gerät dann auch an so eine sehr brutale Familie irgendwann, lernt dort andere Sklaven kennen und da wird eben auch diese ganze Brutalität, die bei Twain fehlt, geschildert. Also dann gibt es dann ein Schicksal von einem versklavten Mädchen zum Beispiel, die also regelmäßig von ihrem Besitzer vergewaltigt wird. Also sowas kommt vor, was so Leerstellen einfach sind, die bei Twain
das
nicht gefüllt wurden.
Ist ja wahrscheinlich auch wichtig damit, dieser Kniff, dieser Dreh, dass das nicht zu einer Geschichtsverharmlosung wird, sondern dass die Brutalität tatsächlich auch auftaucht. Eigentlich fast mehr als im Original dann, wie du sagst.
Ja, genau, diese Brutalität auf jeden Fall mehr, aber auch immer reflektiert durch diesen sehr klugen Erzähler, der uns das alles und auch sehr selbstironischen. Also es gibt einmal Stellen, die uns diese Brutalität ganz deutlich machen, aber er ist auch ein wahnsinnig selbstironischer Erzähler eben, der dann auch so deutlich macht, also das ist jetzt ja ein wirklich absurder Moment, sagt er einer Stelle und ich bin Sklave im 19. Jahrhundert, ich habe schon viel Absurdes erlebt. Also sowas kann er dann tatsächlich auch reflektieren.
Rettet das denn Mark Twain? Ich muss nämlich zugeben, ich habe eine sehr deutliche Erinnerung daran, dass mir das überhaupt nicht gefiel als Jugendlicher. Ich mochte diese Geschichten überhaupt nicht. Ich habe sie gelesen, man las sie, gehörte so zum Kanon der Jugendliteratur. Und mir war das immer unangenehm und ich habe auch später nicht verstanden, warum Mark Twain, sicher hat er ganz andere Sachen geschrieben, als Humorist galt. Ich fand das eigentlich immer unangenehm. Insofern bin ich jetzt ganz froh, dass ich eine andere Lesart serviert bekomme.
Also das Interessanteste an dem Buch finde ich wirklich das Verhältnis, was es zu Mark Twain einnimmt, weil es, glaube ich, keine einfache Gegenerzählung ist. Also es ist nicht einfach, ach, dieser dumme Twain, ich schreibe jetzt hier, wie wir das richtig sehen sollten und so. Das überhaupt nicht. Es ist wirklich eher, ich würde fast sagen, wie so richtig gute Fanfiction funktioniert, die ja sich auch immer genau in die Lücken und Brüche von der Urfassung setzt. Und man denkt jetzt, ja, Mark Twain, klar, hat er dieses Antirassismusbuch mit Huck Finn geschrieben, aber die schwarzen Menschen sind alles völlig bemitleidenswerte, absolut dümmlich dargestellte Figuren. Hätte jetzt vielleicht diesen Roman nicht so geschrieben, aber Averill setzt sich eben genau in diese Möglichkeit, hätte nicht das auch alles passieren können und hätte es nicht alles so sein können mit James. Also steckt auch eine große Wertschätzung, glaube ich, für Mark Twain in diesem Buch. Gibt dann auch so eine Danksagung am Ende, wo Averill eben auch seine Hochachtung für Mark Twain ausdrückt, sagt, ja, ich habe von seinem Humor, von seiner Menschlichkeit viel gelernt, ich würde gerne mal mit ihm Mittag essen. Also so ein ganz interessantes Verhältnis, zu dem diese beiden Romane stehen. Und Mark Twain auch ein bisschen besser macht, fand ich auch, so im Rückblick.
Wie wurde dieses Buch, weißt du zufällig was darüber, Miriam, denn in den USA diskutiert? Ich habe auch wahrgenommen, dass es hier überall besprochen wurde und habe auch schon reingeschaut und war sehr fasziniert. Aber gab es da auch eine Diskussion über Twain und Everett im Verhältnis in den USA?
Also es war auch ein, oder es ist auch ein großes Ereignis in den USA tatsächlich. Es gibt Besprechungen, Rezensionen, unglaublich viel. Ich glaube, über Twain bin ich mir nicht ganz sicher, aber wird eigentlich permanent diskutiert. Das ist ja so ein Klassiker, an dem sich permanent die Geister so scheiden, was auch immer mal wieder verboten wird, diskutiert wird, soll man das in der Schule noch lesen und so. Natürlich überraschend einig, so habe ich das zumindest wahrgenommen, waren sich jetzt alle wirklich bei Everett. Also obwohl da zum Beispiel auch rassistische Sprache vorkommt. Also die Rassisten, also die Weißen in diesem Roman benutzen rassistische Sprache. James sagt dann, nee, das bin ich nicht, ich bin ein versklavter Mensch, aber das N-Wort oder so, das kommt tatsächlich auch in dieser Übersetzung hier vor. Also da gab es überraschend, so wie ich das wahrgenommen habe, wenig Diskussion, weil eben diese Perspektive tatsächlich so viel ändert und auch die Benutzung dieser Wörter reflektiert. Also es gibt dann eine Stelle, wo Huck Finn nochmal dieses N-Wort ausspricht und die beiden haben sich aber, sind schon so ein bisschen zusammengeschweißt, sind auch schon Freunde geworden, haben auch schon ausgesprochen, dass sie Freunde sind und wo das Wort dann so eine ganz komische Stille und so eine Scham zwischen den beiden auslöst. Also da gibt es dann auch immer so Momente, die die Verwendung von rassistischer Sprache eigentlich reflektieren, innerhalb der Geschichte aber.
Das klingt sehr klug. Sagst du uns nochmal, wie heißt das Buch, wer hat's geschrieben, wo können wir es kaufen?
Percival Everetts Roman James, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Nikolaus Stingel, ist im Hansa Verlag erschienen, 336 Seiten, 26 Euro.
Und das ist das aktuelle Lieblingsbuch von Miriam C.
Ja, und jetzt fehlt in der Runde noch unser Moderator, der diese Sendung heute als Lotse uns durchlotst, Christian Rapanzel. Der hatte die Nummer 4 gezogen und wir sind gespannt. Er packt gerade was aus. Ich sehe, und
ich halte es noch zu.
Literatismus, Liberalismus, ich
so
kann es nicht richtig
ähnlich
lesen.
Ähnlich, Limitarismus. Sehr, sehr abstrakter Titel. Ich habe ein Buch rausgesucht, ich hatte am 1. Mai Zeit, um ein bisschen was zu lesen für diese Sendung, dachte so, was lese ich denn jetzt am Tag der Arbeit, während alle über den Mindestlohn reden? Ich lese mal ein Buch über einen Maximallohn. Darüber, ob es vielleicht nur eine Seite der Medaille ist, darüber zu reden, was denn so das Mindeste ist, was Menschen brauchen. Und ein Buch, das die Frage stellt, kann ein Mensch eigentlich zu viel haben? Können wir zu reich sein? Gibt es eine Obergrenze? Ist das die zweite Seite von Ungerechtigkeit und Ungleichheit? Ja, die Autorin ist Ingrid Robains, die ist belgische Wirtschaftswissenschaftlerin, Philosophin, die lebt in den Niederlanden, ist jetzt Professorin in Utrecht, die forscht zu sozialer Gerechtigkeit, zu Ethik, Reichtumsverteilung und die hat eben dieses Buch geschrieben, Limitarismus, da hört man die Akademikerin, der Untertitel ist ein bisschen sprechender, warum Reichtum begrenzt werden muss. Das ist ein Buch, da sagt sie, ich fasse jetzt so ein bisschen eigentlich meine 10 Jahre Forschung zusammen. So ungefähr vor 10 Jahren habe ich nämlich gemerkt, ich so aus dem Bauch heraus denke ich immer, eigentlich ist das falsch, wenn Leute so Abermilliarden besitzen. Ich konnte es aber nicht genau begründen. Mir haben die Worte dafür gefehlt, so als Wissenschaftlerin. Und wenn wir denken, zurück so 10 Jahre, das war nach der Finanzkrise, der Bankenkrise, da war Occupy Wall Street, da gab es einen Bestseller aus Frankreich von Thomas Piketty über das Kapital im 21. Jahrhundert. Da ist sogar auch in Deutschland in den Folgejahren angeschoben durch die SPD über Maximalbezüge für Manager diskutiert worden. Kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Ne? Irgendwie seither sind die Bezüge nur weiter gestiegen. Das ist so die Phase, als sie anfängt, dazu zu forschen, akademisch Aufsätze schreibt, in die Debatte einsteigen. Jetzt sagt sie so, jetzt nach 10 Jahren, jetzt will ich ein Buch schreiben, in dem ich das zusammenfasse für normales Publikum, nicht mehr an den universitären Betrieb. Und wo sie zu dem Schluss kommt, die Lösung, die wir brauchen, um unsere Gesellschaft zu reparieren, ist Limitarismus, sprich eine Obergrenze. Und zwar, damit sich das schön knackig debattieren lässt, wirft sie natürlich auch eine Zahl hin und sagt, niemand hat es verdient, mehr als 10 Millionen zu haben. Niemand braucht mehr als 10 Millionen. Und mehr als 10 Millionen sind sogar schädlich. Und zwar für die Welt, für die Gesellschaft und auch für den einzelnen Menschen, wenn er mehr hat als 10 Millionen.
Ja. Also dieser Wert, der lässt mich schmunzeln, weil mir fällt sofort ein, dass ich mal vor Jahren, also mindestens vor 10 Jahren in der NZZ, also Schweizer Mentalität, von einem Vermögensberater las, dass er sagte, wie viel brauche ich, um von meinem Vermögen würdig leben zu können, ohne es aufzuzehren?
Und was war die Summe?
10 Millionen Franken. Das ist das Minimum. Das Minimum, damit das bleibt und ich trotzdem im Jahr 200.000 verbraten kann oder sowas.
Das ist natürlich schon üppig. Da würde sie widersprechen, weil auch die Schweiz ein funktionierendes Land ist. Das ist nämlich die kleine Fußnote und das Sternchen bei diesen 10 Millionen. Sie sagt, ich rede hier von Ländern, die insgesamt wohlhabend sind, die funktionieren, die einen Sozialstaat haben, die Altersvorsorge haben etc. Also sie schließt jetzt nicht aus, dass es nicht auch komplett politisch kaputte Länder gibt, in denen man vielleicht wirklich mehr braucht. Wenn man überhaupt mal jemals so viel hat. Mhm. Aber da würde sie, glaube ich, deutlich widersprechen. Und sie hat noch eine zweite Grenze. Sie sagt, die 10 Millionen sind eine Grenze, die müssen wir eigentlich als Gesellschaft politisch anstreben, wirklich als Regel, als verbindliche. Sie empfiehlt noch eine zweite Grenze, eine ethische, eine moralische, wo sie sagt, mehr sollten eigentlich alle freiwillig abgeben und die liegt deutlich niedriger. Die liegt bei 1 Million. Immer noch viel Geld, wie ich finde.
Aber es ist absolut einleuchtend. Ich finde das so erfrischend, so eine Position und mit diesem ganzen Zynismus des Reichtums auch mal zu brechen und es überhaupt mal zu durchdenken. Aber wie schlägt sie denn vor, dass man das durchsetzen könnte?
Ja, das ist, damit zeigst du natürlich gleich schon mit dem Finger auf das allerschwächste Kapitel in dem ganzen Buch, das ganz am Ende kommt. Ich bin jetzt aber erstmal echt überrascht, dass du so positiv reagierst, weil sie schreibt und so nehme ich die öffentliche Debatte auch eher wahr, dass immer sofort behauptet wird, dass er eine Neiddebatte, man würde irgendjemandem irgendwas nicht gönnen oder dergleichen, wogegen sie sich verwahrt. Und sie geht das so Frage für Frage durch. Das Buch ist sehr schön gegliedert, wie sie argumentiert, warum niemand mehr als 10 Millionen verdient habe. Also es geht einmal darum, irgendwie, wo kommt das Geld her? Und dann geht sie in vielen Fachbereichen durch und zeigt auf, dass das sehr häufig halt einfach tatsächlich in diesen Massen schmutziges Geld ist. Historisch gesehen, also gerade in Deutschland, wenn wir auf deutsche Firmen gucken, einfach ein unglaublicher Teil von unternehmerischem und familiärem Reichtum basiert auf Zwangsarbeit. Global gesehen sehr häufig auf Sklaverei. Heute kommen dann noch irgendwelche Kleptokraten dazu, korrupte Amtsinhaber, während die Bevölkerung darbt. Auf einem etwas niedrigeren Level geht sowas eigentlich nicht ohne Steuervermeidung. Schmutzig, schreibt sie, ich würde sagen, zumindest schmuddelig. Das sind dann sehr viele Graubereiche, dass eben diese Summen sich nicht anhäufen lassen auf rein ethisch einwandfreiem Wege. Das ist der eine Grund. Sie zeigt, weshalb irgendwie der Ursprung des Geldes oft ein Problem ist. Und dann geht sie durch, warum es eben aktuell für uns ein Problem ist. Und Hauptargument, finde ich, ist, dass es halt tatsächlich, wie sie schreibt, die Demokratie untergräbt. Weil zwar in unseren Ländern natürlich irgendwie jeder hat so in der Theorie die gleiche Stimme, aber die Stimmen von Superreichen werden eben deutlich lauter gehört. Gut an dem Buch, sie kippt da überhaupt nicht populistische Töne. Es kommt jetzt überhaupt nicht so, oh, die da oben, die da sich irgendwie verbündelt haben gegen uns und sowas. Das hat sie überhaupt nicht. Sie betont auch immer wieder, dass sie nicht gegen einzelne Reiche anschreibt, sondern gegen die Strukturen, die dahinter stehen. Dadurch fängt sie das immer wieder so ein bisschen ein, wo man denken könnte, oh, jetzt kippt es doch in Richtung Populismus.
Und das, was du gesagt hast, das hat mich sofort überzeugt, dass es eigentlich schädlich ist für die Demokratie, aber auch für die Volkswirtschaft, wenn Einzelne so viel Geld haben. Also allein die Tatsache, dass dann Wohnungen gekauft werden müssen, um etwas Vernünftiges mit dem Geld anzufangen. Das macht den Wohnungsmarkt kaputt. Also solche Mechanismen, das finde ich sehr überzeugend. Da scheint sie auch Beispiele dann zu haben.
Ja, sie verbindet eben die verschiedenen Fachbereiche. Sie eben selber Philosophin, sie hat soziologische Forschung mit drin, eben dann auch Wirtschaftsforschung und zeigt, dass viele Regeln, die uns heute utopisch erscheinen, früher gar nicht so absurd waren. Also Roosevelt zum Beispiel hat vorgeschlagen, ab 25.000 im Jahr, was umgerechnet heute ungefähr 1 Million wäre, darüber wollte er einen Spitzensteuersatz von, haltet euch fest, 100%.
Das ist ganz berühmt. Astrid Lindgren hat mal einen Steuerbescheid bekommen in Schweden in den 70er Jahren über 105%.
Nicht schlecht. Das war noch die Bearbeitungsgebühr obendrauf.
Und dann hat sie eben da zum ersten Mal sich geäußert und hat dann eine politische Debatte aufgemacht. Sie war Schwedin, sie war auch völlig einverstanden mit dem ja sehr drastischen schwedischen Steuermodell. Und dann hat gesagt, aber 105%, das geht nicht. Aber das bringt mich zu einem entscheidenden sozusagen Prüfstein. Der Prüfstein wäre jetzt in diesem Modell, was machst du mit einer J.K. Rowling? einer Frau die Kraft eigener Kreativität, und zwar ohne reich werden zu wollen. Das war ja nicht ihr Ziel, plötzlich zur zweitreichsten Frau Großbritanniens geworden ist, ohne jemanden zu schaden, ohne eine Erbschaft gehabt zu haben und so weiter.
Exakt diese Person taucht als ein Beispiel in diesem Buch auf, wo sie mal sagt, die kommt immer als Gegenbeispiel, als die, die sich ganz ohne Erbschaft irgendwie hochgearbeitet hat. Ich finde sie da in ihrer Argumentation in manchen Punkten tatsächlich arg streng. Sie sagt nämlich, auch diese Frau hat als alleinerziehende Mutter in einem Sozialstaat gelebt, der es ihr erlaubt hat, trotz dieser Situation ein Buch schreiben zu können. Das heißt, irgendwie, sie hatte schon mal irgendwie eine Grundsicherung, finde ich, wie gesagt, ein bisschen arg streng. Aber der Punkt, dass du ab einer gewissen Summe schlicht und ergreifend keine Verbesserung mehr deiner Lebensqualität hast, aber deine eigene Machtposition stärkst und damit in Folge eben anderen schadest, das wäre ja ihr Punkt. Also sie sagt halt nicht nur, wir schaden der Demokratie mit Superreichtum, sondern wir schaden auch zum Beispiel Klima, Umweltschutz, weil niemand derartig die Erde und das Klima schädigt wie Superreiche. Und da geht sie das wirklich sehr akkurat durch und sagt dann, okay, könnte man nicht stattdessen irgendwie einfach nur das klimaschädliche Verhalten besteuern? Warum würde das nicht ausreichen? Da geht sie sehr ins Kleinteilige, und so kleinteilig bleibt dann auch das Schlusskapitel. Deswegen, Maike, habe ich am Anfang schon gesagt, da hast du gleich aufs schwächste Kapitel gepiekst, weil sie halt doch versucht, seriöse Wissenschaftlerin zu bleiben. Deswegen immer gleich sich selber wieder reinholt und sagt so, das ist kein Allheilmittel. Wir können das nicht übermorgen einführen. Ganz wichtiger Satz, sie sagt, das ist ein regulatives Ideal. Was bedeutet, das ist etwas, das werden wir nie als Regel durchgesetzt haben, sondern das ist etwas, woran wir uns orientieren müssen. Sowas wie Gleichberechtigung. Wir wollen dahin. Das heißt aber nicht, dass wir sagen können, so ab morgen machen wir das und alles andere wird enteignet.
Also gibt es ja auch keinen Vorschlag, wer sowas durchsetzen könnte.
Naja, sie sagt so dann, auch die 10 Millionen seien natürlich, das sei jetzt ihr Vorschlag. Es müsste aber natürlich die demokratische Öffentlichkeit entscheiden. Das macht es so sympathisch. Das nimmt dem Buch am Ende aber auch wieder sehr viel Biss. Trotzdem finde ich es eben schön,
dass jemand... Und ich hoffe, dass die 10 Millionen inflationsindexiert sind.
Ich glaube, der kleine Schweizer in dir würde auch durchaus Zustimmung in diesem Buche finden. Ich finde das Schöne aber vor allem tatsächlich einfach, dass sich so grundlegende Fragen nochmal komplett umdreht. Fragen, die wir eigentlich schon gar nicht mehr stellen, einfach nochmal aufs Tableau bringt. Das finde ich sehr angenehm. In diesem Buch von Ingrid Rubains heißt die Autorin, Limitarismus, warum Reichtum begrenzt werden muss. Übersetzt hat das Buch Ulrike Bischoff. Es ist bei S. Fischer erschienen, kostet 26 €. Und das war mein Lieblingsbuch für diesen Monat. In der Lesart haben wir jetzt heute gesprochen hier im Literaturteam über die Bücher, die uns persönlich gerade beschäftigen oder auch begeistern. Wir haben gesprochen über Limitarismus gerade eben. Wir haben über den besseren Mark Twain, Percival Everett gesprochen. Wir haben über Andrea Petkovic und die Kunst des Abschieds gesprochen. Und wir haben über eine Ehe zu Zeiten des italienischen Faschismus gesprochen. Maike Albart, Florian Felix Wey, Miriam C., ich danke euch.
Gerne, danke
dir.
Das war's dann also für heute von der Lesart. Mein Name ist Christian Rapanzel. Tschüss und bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.